Wow, so schön. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich bin gestern beim Fallschirmspringen gestürzt. Nein, mit meinem Sohn am Spielen. irgendwo runtergekommen und Bänder gerissen. Darum bin ich jetzt ein bisschen lädiert. Yes, ich hoffe, es kommt gleich gut. Wir starten in die neue Serie. Der erste Petrusbrief. Ich hoffe, die Schmerzmittel, die wir kennen, den Richter durch die Rechnung ziehen. Falls du jetzt merkst, dass ich anfange, zusammenhanglos zu schwätzen, darfst du die Hand aufheben. Nein, es kommt gut. Ich freue mich, heute da zu sein. Wir starten in den ersten Petrusbrief. Der Petrus, einer der wohl bekanntesten Jünger von Jesus. Er hat Geschichte geschrieben, oder? Ich meine, Petrus, der Fels, wo Jesus sagt, du bist der Fels, Petrus, auf dir werde ich meine Kirche bauen, vom einfachen Fischer zu dem Fels, wo Jesus seine Kirche drauf baut, wo schon über 2 Jahrtausende einfach Bestand hat. Und er sagt, und keine Macht auf dieser Welt wird die Kirche können zerstören. Der Petrus, wo übers Wasser gelaufen ist mit Jesus. Der Petrus, der den Mut hatte, im Sturm auf das Wasser rauszustehen. Der Petrus, der erste männliche Zeuge nach der Auferstehung von Jesus. Der Petrus, der am Pfingsten furchtlos vor dieser Masse von Leuten gestanden ist, erfüllt mit dem Heiligen Geist, predigt hat und 3000 Männer zum Glauben gekommen sind, auf einen Schlag, zusammen wahrscheinlich auch mit ihren Frauen und Familien. Das hat einen Klapp da und es war eine riesige Mega-Church in Jerusalem gewesen, auf einen Schlag, durch den Petrus und durch den Heiligen Geist. Aber auch der Petrus, der einem Soldat das Ohr abgeschlagen hat, in seinem impulsiven Verhalten, wo Jesus gar keine Freude hatte. Der Petrus, der untergegangen ist auf dem Wasser, weil ihn irgendwie den Glauben verlassen hat. Und Jesus sagt ihm, hey, glaub doch nur dass, und es wird dich tragen. Der Petrus, der Jesus 3-mal verleugnet hat, den, was eigentlich darauf angekommen ist. Also wir sehen, er ist auf die einen Seite der Geschichte geschrieben und ist ein Held gewesen. Und auf die andere Seite ist er ganz ein normaler Mensch gewesen, der auch Fehler hatte, der auch versagt hat. Und das macht es doch so lebensnah, das macht es doch so sympathisch, die Bibel. Dass da nicht irgendwelche Übermenschen das Reich Gottes gebaut haben, die Welt verändert haben. Sondern das sind ganz normale Männer und Frauen gewesen, wie du und ich heute. Petrus, ein Mann, der Geschichte geschrieben hat. Und er schreibt uns heute einen Brief. Ist das nicht cool, dass wir die Möglichkeit haben, die Bibel zu haben, das Wort von Gott zu haben? Und ich möchte dir ganz kurz ein paar Kontextsachen zu dem ersten Petrusbrief weitergeben. Der Petrusbrief gehört zu den 7 katholischen oder kanonischen Briefen. Und das sind einfach allgemeine Briefe. Also es gibt ja Briefe, die sind speziell an eine Kirche adressiert oder an eine Gruppe von Leuten. Und die katholischen oder kanonischen Briefe, die sind eigentlich an alle Christen adressiert. Und das sind so Rundbriefe gewesen. Und du kannst dir vorstellen, wie heute zum Beispiel der Justin Bieber eine Europa-Tour macht. Hat damals der Petrus so einen Brief geschrieben und hat den an einen Briefträger mitgegeben. Und der ist dann einfach umgekreist von Kirche zu Kirche gegangen. Und hat den Brief den Gläubigen dort vorgelesen. Geschrieben hat der Brief der Petrus zusammen mit der Hilfe von Silvanus. Man sagt, der Petrus hätte nur flüchtig Griechisch können und darum hat er dort Hilfe gehabt. Und zwar lesen wir das am Ende vom ersten Petrusbrief, was heißt: Mit der Hilfe von Silvanus, den ich als treuen Bruder schätze, habe ich euch diesen kurzen Brief geschrieben. Und weil der das Griechische in diesem Brief eigentlich sehr hochgestochen ist, geht man eben davon aus, dass das nicht der Petrus gewesen sein kann. Aber man weiß es natürlich nicht genau, aber er sagt ja auch, dass er da Hilfe gehabt hat. Geschrieben ist der Brief sehr wahrscheinlich in Rom worden, so im Jahr um 60 vor Christus. Eben geschrieben ist er für ganz viele Christen geworden, das lesen wir auch. Und zwar Heidenchristen, nicht an die Judenchristen. Im 1. Petrus 1,1 heißt es: Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt, ist noch spannend, wie er da anfängt, über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Also, das war eigentlich Kleinasien sozusagen. Ich habe euch dann auf der Karte, dass man ungefähr sieht, wo das so war. Das war auch so ein riesen Rundbrief, der an ganz viele verschiedene Gemeinden gegangen ist. Weiss jemand, wieso dass die Briefe immer mit dem Namen anfangen? Also es fängt immer an, Petrus, Apostel Jesu Christi. Das ist noch spannend, oder? Wieso fangen all die Briefe so an? Ich meine, heute tut man ja einen Brief zu untersten Namen herschreiben. So ein kleines Quiz für euch, dass ihr warm bleibt und wach bleibt. Weiss es jemand? Darf ich es dir reinrufen, wenn ihr es wisst? Einen ganz praktischen Grund, und zwar haben sie früher Briefe in Pergamentrollen geschrieben. Und du hast, wenn du angefangen hast, den Brief aufzurollen, oben hast du nicht gesehen, wer denn den Brief geschrieben hat, wenn der jetzt unterst unterschrieben gewesen wäre. Und darum haben sie das ganz oben hergeschrieben, dass man von Anfang an, wenn man den angefangen hat, aufrollen, schon gerade gesehen hat, von wem das denn der Brief ist. Der Brief ist, wie gesagt, sehr wahrscheinlich so 60 nach Christus geschrieben worden. Und das war kurz vor der grossen Christenverfolgung durch den Kaiser Nero. Damals ist Rom fast vollständig abbrannt. Und der Kaiser Nero hat einen Sündenbock gebraucht und er hat einfach den Christen die Schuld gegeben. Und das war ganz, ganz eine üble Zeit, wo er Christen einfach lebendig verbrannt hat. Er hat sie im Circus Maximus zu Hunderten einfach von Löwen hinrichten lassen oder fressen lassen. Und so kurz eigentlich vor dieser Zeit hat Petrus den Brief geschrieben. Und der Druck damals ist auf die Christen schon enorm gestiegen, weil die Leute haben Angst gehabt, der neue Glaube, die neue Religion hat so schnell um sich gegriffen und die Regierungen sind schon genug verunsichert gewesen, dadurch, dass sie angefangen haben zu beraten, hey, was könnten wir gegen die neue Religion machen, die so schnell um sich greift. Was ist das Ziel und der Inhalt von dem Brief? Da finden wir auch eine Antwort im 5. Kapitel, wo der Petrus schreibt: Ich wollte euch Mut machen und euch bezeugen, dass gerade in dem, was ihr durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. Und das flasht einem irgendwie schon mal, weil es einfach so anders ist, als wir uns das vielleicht gewöhnt wären. Also Petrus will uns ermutigen, er will uns Mut machen, gerade auch in den schwierigen Zeiten von unserem Leben an Gott festzuheben. Und er sagt, gerade auch da drin kann die Gnade von Gott am Werk sein. Und wir denken so im ersten Moment, was hat denn das mit Gnade zu tun? Wenn dir Schwieriges passiert, dann sind wir ja oft in der Gefahr, dass wir denken, ja, das ist jetzt irgendwie eine Konsequenz oder Strafe von Gott oder wieso ausgerechnet mir passiert jetzt das wieder mir. Und der Petrus kommt da von einer anderen Seite und sagt, hey, da drin, innen, das kann im Fall auch Gnade sein von Gott. Das finde ich irgendwie noch spannend. Wir werden es später noch genauer anschauen. Und jetzt wollen wir uns wirklich mit dem ersten Kapitel, mit diesen Versen auseinandersetzen. Ich habe euch nur 9 von 25 mitgebracht, aber ihr werdet sehen, das ist schon so eine Fülle. Und in der Vorbereitung habe ich am Küsse gesagt, Küsse, was, die Versen, die sind so crazy, was sollen wir eigentlich da noch machen, wenn du da irgendwie etwas dazu redest? Also die sind so auf den Punkt gebracht und so kraftvoll und ja, wir merken auch immer wieder, wie das Wort von Gott, das ist einfach so unglaublich lebensspendend, ermutigend, ermahnend. Und ich möchte euch einfach ans Herz legen, leset die Bibel. Es ist etwas vom Besten, was wir machen können, das Wort von Gott in unseren Herzen und in unserem Geist aufzunehmen. Ich habe gerade die Titel, die auch in der Bibel stehen, eigentlich ausgewählt für die zwei Absätze, die wir zusammen anschauen wollen. Der erste ist ein neues Leben und eine begründete Hoffnung. 1. Petrus 1,3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Ich bin begeistert von diesen Versen. Ich hoffe, du auch. Ich wünsche es dir auch. Nur schon da drin ist so viel von Leben, von Liebe. Wir erfahren zum Beispiel, dass Gott ein Gott ist, der Erbarmen hat. Egal in was für einem Schlamassel du vielleicht sitzen magst, ist das nicht eine gute Botschaft. Es gibt so viele Götter auf dieser Welt, die einfach rachsüchtig und brutal und wo es keine Gnade gibt. Gott ist ein Gott vom Erbarmen. Sogar wenn du vielleicht irgendwo selbst verschuldet drin hinhockst in der Pampa, da darfst du wissen, Gott ist ein Gott, der Erbarmen hat. Da steht, Gott hat uns ein neues Leben geschenkt. Was ist das für eine gute Botschaft? Und so oftmals, glaube ich, ist es uns nicht bewusst, dass wir ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Wie viele Menschen sehnen sich nach einer zweiten Chance? Wenn ich nur noch mal könnte von vorne anfangen. Wenn ich nur diesen Fehler nie gemacht hätte. Und Jesus ist da und sagt, hey, ich gebe dir ein neues Leben. Ich meine, mehr zweite Chance als das kannst du nicht mehr überkommen. Er sagt, ja, du bist von Neuem geboren. Was gibt es Unschuldigeres und Schöneres als eine Geburt, ein neues Lebewesen, das auf die Welt kommt, so ein Baby. Und Jesus braucht das Bild für den Zustand von unserem Geist. Logisch wirst du nicht körperlich neu geboren, die Diskussion hat der Nikodemus schon gehabt mit Jesus. Aber du bist im Geist neu geboren. Das ist so eine gute Botschaft, dass all der Ballast, all die Schuld, die du mit dir umträgst, ist weg. Sie ist versenkt im tiefsten Meer. Jesus hat uns ein neues Leben geschenkt. Und oftmals laufen wir doch durchs Leben durch und verstehen nicht, was das heisst. Und laufen immer noch irgendwo in dieser alten Gesinnung, in dieser alten Mentalität um. Dabei sagt Jesus, hey, du bist von Neuem geboren. Und ein guter Freund von mir, der Tobi, er hat das auf eine krasse, eindrückliche Art erlebt. Er ist von 30 Metern abgestürzt bei einem Kletterunfall, freien Fall, 30 Meter. Und eigentlich hätte er tot sein sollen. Und er hat mir mal gesagt, hey, weißt du, Jesus hat mir ein neues Leben geschenkt. Er hat noch einen Plan mit mir. Und ich hoffe nicht, dass wir es so erfahren müssen, dass Jesus uns ein neues Leben geschenkt hat. Ihm geht es heute gut und er ist soweit gesund. Und das ist doch einfach crazy. Aber das soll dir vielleicht helfen, als das Bild, hey, du hast wirklich ein neues Leben geschenkt. Eigentlich wären wir genau zum Tod verdammt. Und da kommt der Jesus und sagt, hey, und ich schenke dir ein neues Leben. Und dann sagt er noch, dass wir Hoffnung haben. Ich weiss nicht, wie dein Leben aussieht. Aber in Jesus haben wir eine unglaubliche Hoffnung. Und der Petrus versucht uns das da vor Augen zu führen und sagt, hey, denkt an die Hoffnung, die ihr habt. Eine sichere Hoffnung. Dass du eine Ewigkeit wirst bei Gott sein. Dass du eine Ewigkeit wirst im Paradies sein. Dass du all die Menschen, die du vielleicht schon verloren hast, dass du sie wirst wieder sehen. Dass es eine Hoffnung gibt. In Offenbarung 21,4 heißt es, er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Also wenn das keine Hoffnung ist. Und das ist das, wo mich laufen lässt. Wo ich merke, wow, das ist eine Hoffnung. Es ist nicht einfach irgendwann fertig, sondern wenn du mit dem Jesus durchs Leben gehst, dann hast du die Hoffnung. Wir gehen zum nächsten Vers, Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Jubeln. Juhu! Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schweres erleidet. Das ist so ein bisschen ein Vers, ich weiss nicht, was der mit dir macht. Aber ich habe immer den Wunsch können, die ganze Bibel und das ganze Wort von Gott zu umarmen. Und das ist ein Vers, der mich persönlich immer wieder herausfordert. Auch gerade in den schwierigen Zeiten von meinem Leben, denen, wo ich keinen Durchblick mehr habe. Heisst es, ihr habt allen Grund zur Freude. Und die Frage ist doch, an was machen wir unsere Freude fest? Machen wir es an den Umständen fest von unserem Leben, unserem Erfolg, unserem Status, wie viel Geld, das wir vielleicht auf dem Konto haben? Ob wir unsere gesetzten Ziele erreichen oder nicht? Oder machen wir unsere Freude an dem fest, dass wir wissen, dass wir gerettet sind? Dass Jesus uns liebt? Was für einen Fokus hast du in deinem Leben und woran machst du deine Freude fest? Schau, es geht nicht darum, dass wir nicht traurig sein und trauern. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, was der Gewinn ist, den wir haben. Was Jesus für uns da hat. Und je mehr Jesus du siehst, desto mehr kannst du nicht mehr anders, als dich freuen und jubeln. Das ist einfach so. Und wo die Jünger zurückkommen von ihrem ersten Auftrag und sie können Dämonen austreiben und Kranke heilen, dann haben sie eine riesige Freude gehabt. Und Jesus sagt, hey cool, aber freut euch viel mehr daran, dass euer Name im Buch vom Leben steht. Dass ihr in Ewigkeit werdet beim Vater im Himmel sein, als dass euch Dämonen gehorchen oder dass ihr können Kranke heilen könnt. Und Petrus geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, hey, dass die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen, dass die sogar könnten Gott, oder dass die sogar Gottes Plan sind für dein Leben. Und ich weiss nicht, was das in deinem Herzen auslöst, aber als ich so ein bisschen über das nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, logisch. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir alle, dass solange wir in unserer Komfortzone, in unserer Bequemlichkeitszone sitzen können, dass sich unser Leben nicht gross werden verändern. Sondern dass die grösste Veränderung in der Regel dort passiert, wo wir eben in die Schwierigkeiten hineinkommen, wo wir herausgefordert werden. Ich als Vater, hoffentlich als ein guter Vater, habe es mir auch zum Ziel gemacht, oder meinen Sohn immer mal wieder herauszufordern. Damit er Neues lernen kann, dass er wachsen kann, dass er reifen kann. Und so ist es für mich völlig logisch, dass auch Gott als ein guter, liebender Vater uns liebevoll vielleicht wieder mal in eine Herausforderung, in eine Challenge hineinführt, wo er sagt, hey, ich wünsche mir, dass du wachsen darfst, dass du gestärkt aus dem rauskommen kannst, dass dein Glaube grösser werden kann. Verstehe mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass alles Schwere in unserem Leben jetzt Gottes Plan ist. Ich glaube, das wäre ein völliger Trugschluss. Aber ich glaube, dass Gott kann Herausforderungen und Schwierigkeiten in unserem Leben brauchen, dass wir an dem wachsen und grösser werden. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, Vers 7. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Hast du gewusst, dein Glaube wird von Gott auf seine Echtheit geprüft? Und mir schmeichelt das irgendwie, weil es zeigt mir, Gott ist es nicht egal. ihm ist es nicht egal, ob mein Glaube einfach so ein Namensglauben ist, sondern er will wirklich wissen, liebe ich ihn? Vertraue ich ihm auch dann, wenn es vielleicht schwierig wird in meinem Leben? Sind das, was ich sage und das, was ich lebe, stimmt das überein? Gott interessiert es daran, dass unser Glaube eben echt ist. Für mich ist es ein bisschen zu vergleichen mit einer Ehe. Wenn wir vor einem Trauertar stehen, dann hörst du da Sachen. Trauversprechen. Halbe Roman, was sich junge Paare alles so versprechen. Ich bin auch einer von denen. Und du hockst vielleicht dort, 30, 40 Jahre geheiratet und denkst, ja, schön. Manchmal denke ich, hey, also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt einen Tag einhalten könnte, was sich da Leute alles versprechen. Und das sind schöne Worte, verstehe mich nicht falsch. Aber eigentlich ist es ja nur bla bla. Es sind nur Worte. Zum Glück hast du nachher die Möglichkeit, ein Leben lang zu üben und zu zeigen, dass das, was du dort gesagt hast, dass dir das wirklich ernst war. Und genau so ist es doch auch mit Jesus. Wenn ich sage, Jesus, ich will mit dir durchs Leben gehen, ist das etwas, was ich ausspreche. Und nachher habe ich ein Leben lang Zeit und Möglichkeit, um das zu üben. Was bedeutet es, mit Jesus durchs Leben zu gehen? Wo sich meine Großeltern nach 60 Jahren ihr Trauversprechen erneuert haben, nach 60 Jahren Ehe, das hat für mich ein ganz anderes Gewicht gehabt. Verstehst du? Schau, Liebe ist nicht nur Wort, auch Wort, aber in erster Linie ist Liebe auch das, was wir tun, sind unsere Taten. Wenn ich sage, ich stirb für dich, schmeichle dir das vielleicht ein bisschen, aber es nachher zu machen, Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, das ist noch eine ganz andere Dimension. Und das ist doch der grösste Liebesbeweis in der Geschichte der Menschheit, dass da ein unschuldiger Mann ans Kreuz gegangen ist. Aus Liebe, weil er dich eben liebt. Zum Glück hat er nicht nur geredet, sondern hat auch das gemacht, was er gesagt hat. Zum Glück für uns. Der zweite Abschnitt in dem ersten Petrusbrief heißt ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Heiligkeit. 1. Petrus 1,13. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Ein weiterer Vers, der mich flasht. Wir könnten jetzt 2 Stunden darüber diskutieren, was es heisst, richtet euch daher ganz auf Christus aus. Was bedeutet das für dies und für mein Leben? Ganz praktisch. Bin ich bereit, wenn Jesus heute wiederkommt? Die Bibel sagt uns immer wieder, hey, sind bereit. Keiner kennt den Tag. Wie würde ich mein Leben leben? Wie würde ich meine Entscheidungen treffen, wenn ich wüsste, Jesus würde morgen wiederkommen? Sind wachsam und besonnen. Sind wir uns bewusst, dass wir nicht durch irgendetwas von unseren Leistungen gerettet sind, sondern allein durch die Gnade, die Jesus Christus uns erwiesen hat? Und schon wieder haben wir Material zum eine Woche füllen. Wir gehen gleich weiter. Vers 14. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Und da konkretisierte Petrus eigentlich noch ein bisschen, was es bedeutet, sich ganz auf Jesus auszurichten. Ich glaube, Gehorsam hat sehr viel damit zu tun, sich nach jemandem zu richten. Sich nach den Wünschen und den Auftrag von jemandem zu richten, hat für mich ganz viel mit Gehorsam zu tun. und gehorsam sein, Jesus, seinem Wort gehorsam sein, ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen können. Jeden Tag neu. Und es ist nicht, wenn du einmal ungehorsam gewesen bist, dann hat Gott mit dir abgeschlossen. Hey, mein Sohn ist mir täglich ungehorsam. Er ist 2,5, das ist ja logisch. Dass er manchmal nicht das will machen, was der Papa will. Und gleich habe ich jedes Mal eine riesen Scheissfreude, wenn er folgt. Und ich glaube, das ist auch das Herz von dem Vater. Noch so viel mehr gefüllt mit Liebe, wo nicht in erster Linie auf unseren Ungehorsam schaut, sondern einfach sich auch freut, wenn wir gehorsam sind. Und wenn wir ungehorsam sind, denkt er, oh mein Kind, das tut dir doch nicht gut. Ein bekannter Speaker hat mal gesagt, dass Gehorsam die Liebessprache ist von Gott. Und das ist mir irgendwie eingefahren. Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Er liebt es, wenn wir gehorsam sind. Und er hat als Beispiel die Hochzeit von Kana angenommen, wo Jesus sein erstes Wunder gemacht hat, hat Wasser zu Wein gemacht. Und das alles ist eigentlich nur möglich gewesen, weil die Diener gehorsam gewesen sind. Maria, Mutter von Jesus, sagt zu den Dienern, tut, was immer auch Jesus euch sagt. Auch wenn es noch so verrückt ist, sind gehorsam. Und sie füllen die riesigen Krüge mit Wasser. Ich meine, sie werden sich gedacht haben, was soll das? Sie sind gehorsam gewesen. Sie bringen das Wasser am Zeremonienmeister zum Probieren. Das muss ein unglaublicher Gehorsamsakt gewesen sein. Und er trinkt und es wird Wein draus. Zwar nicht irgendein billiger Fussel, sondern ein unglaublich guter Wein. Ich glaube, von dem werden wir dann auch probieren, wenn wir mal bei Jesus sind. Aber das Wunder ist eigentlich nur möglich gewesen, weil die Diener gehorsam das tun haben, was Jesus gesagt hat. Ich glaube, hinter dem Gehorsam versteckt sich immer Segen. Wenn wir gehorsam sind, glaube ich, versteckt sich immer Segen dahinter. Und wenn Gott dir etwas aufs Herz legt und du hast das geprüft und es stimmt überein mit der Bibel und du merkst, deine Freunde sagen dir vielleicht auch, hey, ja, ich habe den Eindruck, das ist dran, dann will ich dir Mut machen. Tu das, was Gott dir aufs Herz legt. Auch wenn es nur so unsinnig vielleicht sein mag. Du merkst wirklich, du hast es geprüft und du hast den Frieden darüber, den Frieden von Gott, dann bist du gehorsam. Auch wenn es dich vielleicht alles kostet, aber dahinter versteckt sich in der Regel immer der Segen von Gott. Vers 15 und 16. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ich glaube, der Petrus meint da den Prozess von der Heiligung. Und das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess. Heilig sein, glaube ich, hat sehr viel auch mit Gehorsam zu tun. Ich glaube, wenn wir Jesus gehorsam sind, leben wir automatisch ein heiliges Leben. Und mein Motto da drin ist einfach, ich will nie aufhören, die Sachen in meinem Leben, wo ich weiss, dass sie nicht von Gott sind, zu verbannen aus meinem Leben. Einfach nicht akzeptieren, dass das Sachen in meinem Leben sind, die Gott nicht die Ehre geben. Wir müssen uns wegen dem nicht verdammen, aber ich glaube, ein guter Weg ist, dass wir einfach sagen, hey, ich will das nicht akzeptieren und ich stehe immer wieder auf. Und was mir auch enorm hilft, ist nicht so sehr der Fokus auf das legen in meinem Leben, was vielleicht noch nicht perfekt ist, sondern vielmehr der Fokus aufs Gute legen, auf Jesus, auf seine Herrlichkeit, auf das, was er gemacht hat. Und wenn wir auf das schauen, manchmal verschwindet das andere automatisch. Vielleicht braucht es auch so, dass wir Sachen anschauen in der Seelsorge, dass wir Rechenschaftsbeziehungen leben. Aber wenn wir nur immer aufs Schlechte in unserem Leben schauen, ich glaube, das ist auch nicht die Lösung. Das führt irgendwann zu Selbstverdammnis, sondern schau aufs Gute, auf das, was Jesus gemacht hat. Und dann vielleicht wird das andere mal automatisch los. Weil dort, wo es Licht ist, hat die Finsternis keinen Platz mehr. Vers 17. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr hier noch in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Das ist wieder so ein Brüller-Vers. Wo man eigentlich einfach so stehen kann. Ich habe einfach, der Vers hat so zu mir geredet und ich habe gedacht, hey, ich glaube, unsere Generation ist so wichtig, dass wir auch wieder lernen, Ehrfurcht zu haben vor dem Gott. Ja, er ist unser Vater, aber ich glaube, wir haben oftmals ein bisschen so eine Papi-Theologie und das ist wichtig und gut. Aber Gott ist nicht nur unser Vater, sagt Petrus da, sondern er ist auch unser Richter. Und er wird die Gerechtigkeit schaffen, wonach wir uns alle ja sehnen. Jeder von uns wünscht sich ja die Gerechtigkeit. Und Jesus wird richten. Er wird die Gerechtigkeit wiederherstellen. Anhand von dem, was jeder von uns tut, sagt Petrus da. Logisch wissen wir, dass da Gnade ist und dass wir durch Jesus Christus eben nicht mehr gerichtet werden. Aber gleich dürfen wir wissen, Gott ist Richter. Jesus ist Richter. Und ich wünsche mir einfach wieder neu, dass auch die Jungen, unsere Generation, dass wir wieder dürfen die Ehrfurcht haben vor dem Gott im Himmel. Im Sprüche 1,7 heisst, alle Erkenntnis, das ist crazy, oder? Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Also wenn du dir Erkenntnis wünschst für dein Leben, es fängt dort an, wo wir Ehrfurcht haben, vor Gott. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. So, jetzt haben wir 9 Verse angeschaut von diesen 25. Und ich will dir einfach ein Herz lesen in der nächsten Woche, dass du vielleicht das erste Kapitel einfach 5, 6, 7, 8 Mal durchliest, ist für dich. Und ich erlebe das oft, dass wenn ich einen Text wirklich mehrmals durchlese, dass nach dem 5., 6., 7. Mal merke ich es mal an, wie der Heilige Geist anfängt zu mir zu reden. Ich sage nicht, dass das so sein muss. Er kann vielleicht auch schon zu dir beim ersten Mal reden. Aber manchmal ist es einfach gut, wenn wir den Text einfach immer wieder lesen und mal merkst, wow, der Heilige Geist fängt an zu dir zu reden und zeigt dir vielleicht Sachen auf, die ich jetzt überhaupt nicht angesprochen habe. Und du merkst, der Text, das Wort von Gott redet in dein Leben rein. Also wir hatten ein neues Leben und eine begründete Hoffnung, ganz kurz zusammenfassend. Vergessen wir nicht, was wir in Jesus Christus haben. Dass wir ein neues Leben haben. Dass wir Hoffnung haben. Dass wir wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und der Petrus sagt auch immer, führ das Paradies vor Augen. Führ dir das vor Augen, wo dein Lohn wird sein, wo du wirst herkommen. Und du wirst mit einem anderen Fokus durchs Leben gehen. Wenn du das Ziel vor Augen hast, wenn du auch die Naherwartung hast, vielleicht, dass Jesus bald wiederkommt. Wenn ich mich vorstelle, Jesus kommt morgen wieder, dann gehe ich anders durchs Leben, als wenn ich denke, ja, 2000 Jahre, vielleicht geht es ja nochmal 1000 Jahre. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber vielleicht kommt er auch morgen. Und darum glaube ich, ist es gut und wichtig, auch schon die Apostel sind mit dieser Naherwartung durchs Leben gegangen. Und der zweite Abschnitt war, ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Heiligkeit. Ich glaube, Gehorsam und Heiligkeit, das geht oft Hand in Hand. Und ich glaube, wenn wir Ehrfurcht haben vor Gott, wenn Gott die höchste Instanz in unserem Leben ist, dann führt das automatisch dazu, dass wir eben gehorsam sind, dass wir den Wunsch haben, ein heiliges Leben zu leben, dass wir immer wieder in die Gegenwart gehen von dem Vater im Himmel. Und wenn wir bei ihm sind, wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Wenn wir in der Gegenwart von Gott sind, dann wird alles andere abfallen in unserem Leben. Da bin ich davon überzeugt. Ich will zum Schluss noch mit dir beten. Lass uns zusammen beten. Heb dem Vater dein Herz her und bring vor ihn, was dich bedrückt, wo du vielleicht merkst, wo dir etwas leid tut, wo du ein Wunder brauchst, wo du eine Berührung brauchst mit dem lebendigen Gott im Himmel. Gott sagt, ich bin gestern und heute und in alle Ewigkeiten gleich. Ich habe nie aufgehört zu wirken und er wirkt heute. Er will dich berühren heute Morgen. Jesus, ich danke dir für das, was du tun hast am Kreuz. Dass du gehorsam gewesen bist bis in den Tod. Das heisst in der Bibel sogar, du musst durch Schmerzen lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Jesus, und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sein können, die gehorsam ist, die dem nachrennt, was du für uns vorbereitet hast. Vater, schenk uns deinen Frieden, schenk uns deine Freude, immer wieder neu, dass es nicht einfach ein Müssen ist, zum Zusammenkommen, sondern dass es voller Freude sein darf, dass wir feiern, dass wir ein neues Leben haben in dir, Jesus. Mach uns das immer wieder bewusst in unserem Alltag. Jesus, wir geben unser Leben hin und brauch du sie einfach für das, was du willst. Hilf uns immer wieder, unseren Blick von unseren Sorgen und Problemen aufzurichten und in den Himmel zu schauen und dich, Jesus, zu sehen und das, was du für uns da hast, was du vorbereitet hast. Lass uns in dieser Naherwartung leben, Jesus, dass du bald wiederkommst. Ich danke dir für jede Person heute Morgen, die da ist. Und ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem Geist, Vater, durch die Reihe gehst. Und dass du jede Person berührst. Du bist in der Schwachen mächtig. Heil du dort, wo Schmerz ist, wo Zerbrochenheit ist, an Leib, Seele und Geist. Schenk du wieder Herstellung. Gib du neue Perspektiven, neue Hoffnung. Wenn du einfach in deiner Gegenwart sein, Vater. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Loben und preisen dich, Vater. Amen.